Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Wir sind in Fürstenfeldbruck beim Tag der Industriekommunikation in einem alten Kloster und vor mir habe ich Simone Leicht. Sie ist Senior Omnichannel Marketing Automation Specialist bei Schleuniger. Und jetzt erste Frage an dich. Erstmal danke, dass du da bist.
Sehr gerne.
Und die erste Frage an dich, wer ist Schleuniger und was hat das wiederum mit Comax zu tun? Ein bisschen Aufklärung brauche ich erstmal.
Genau, mache ich sehr, sehr gerne. Die Schleuniger AG ist in der Schweiz angesiedelt und wir sind im Maschinenbau tätig und entwickeln und produzieren Maschinen zur Kabelbearbeitung. Außerdem auch Software für diese Maschinen und haben Serviceprodukte im Angebot. Und seit 3 Jahren sind wir mit der Comax AG zusammen. Diese Firma ist im genau gleichen Bereich tätig wie wir, hat Kabelverarbeitungsmaschinen in unterschiedlichen Automatisierungs- und Digitalisierungsgraden.
Jetzt habe ich es verstanden. Und wer sind eure Kunden, um mal die andere Seite zu nehmen?
Unsere Kunden ist im B2B-Bereich und das sind Firmen wiederum, die für andere Endkunden Kabel produzieren. Stell dir vor, der Kabelbaum in einem Auto, der besteht aus ganz, ganz vielen Komponenten und diese Kabel müssen bearbeitet, abgeschnitten, mit Endköpfen versehen werden, gekrimpt werden, zusammengebracht werden und dann werden die in einem Auto verbaut.
Okay, und diese Kabel kommen von euch?
Nein, die Maschinen, die diese Kabel bearbeiten, kommen von uns.
Okay, die Maschinen, die die Kabel herstellen. Und da seid, wie viel von diesen Herstellern gibt es weltweit, die sowas gut können?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt sehr, sehr viele Hersteller, die dies gut können. Das ist dann eine sehr gute Handvoll. Schleuniger und Comax sind seit 50 Jahren am Markt. Wir sind in einigen Gebieten auch Marktführer, also vor allen Dingen im Bereich Crimp-to-Crimp-Maschinen und halbautomatischen Maschinen. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Aber es gibt auch viele kleinere Firmen, die Kabelverarbeitungsmaschinen herstellen.
Was unterscheidet ein gutes Kabel von einem nicht so guten Kabel und was ist euer USP, warum ich besser mit euren Kabeln arbeite? Als beispielsweise Automobilhersteller beziehungsweise als derjenige, der die Kabelbäume da macht.
Genau. Ich gebe ein sehr schönes Beispiel. Unsere Welt wird immer digitaler. Überall, wo irgendwo Elektrik drin ist, sind auch Kabel. Und wir wünschen uns ja auch, dass das Flugzeug fliegt, während wir drin sitzen. Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen stimmen, die Kabel müssen perfekt sein, es darf keine Schwachstellen geben. Und hier sind wir sehr, sehr stark, weil wir zum einen Maschinen herstellen, die eine sehr hohe Präzision aufweisen, aber dann auch die dazugehörigen Testgeräte, um rauszufinden, ob die Kabel nach dem Verbauen auch wirklich einwandfrei funktionieren. Und du siehst hier, Qualität ist das A und O und es ist auch unser größter USP.
So, und da arbeitet ihr zusammen mit, ich bleib mal bei der Automobilindustrie, weil da kenne ich mich am ehesten, oder das kann ich mir am ehesten vorstellen. Und da bin ich jetzt also Hersteller, nein, ich bin ein großer Automobilkonzern, der irgendwo im Ausland eine Fabrik hat und dort sagt, ja, es gibt auch lokale Anbieter, wie soll ich das machen? Das heißt also, wie gehen die vor? Wenn Sie mit lokalen Unternehmen zusammenarbeiten, die nicht eure Maschinen haben?
Das gibt's auch. Die Produktionskette sieht so aus. Eine Firma kauft bei uns die Maschine ein, bearbeitet diese Kabel und diese Kabelsätze werden voll oder teilverarbeitet dann an den Fahrzeughersteller geliefert. Also der Fahrzeughersteller macht nicht mehr alles selber, sondern hat Zulieferer für die Komponenten.
Aber legt der Wert drauf, dass eure Maschinen da zum Einsatz gekommen sind, weil er dann weiß, die Kabel sind ein bisschen zuverlässiger, wenn er irgendwelche Fehler zurückverfolgt?
Teilweise ist es so und die Zurückverfolgung ist genau ein Punkt, der in den letzten Jahren immer wichtiger wird. Wenn Maschinen in der Lage sind, eine nahtlose Produktionsrückverfolgung zu garantieren durch entsprechende Software, dann hat dieser Provider eine bessere Chance in den Ausschreibungen. Denn die Automobilhersteller machen natürlich globale Ausschreibungen. Du musst dich bewerben und in den Ausschreibungsverfahren hat natürlich derjenige die beste Chance, der die durchgängige Qualität liefern kann und die Rückverfolgbarkeit.
Ich bin jetzt ein alteingesessener ägyptischer Unternehmer, der schon immer Kabel produziert und irgendwann gemerkt hat, ja, ich muss da rein, hochflexibel, wenn der Markt sagt, ich muss das so machen, muss ich das mal machen. Wie erfährt der von euch?
Der erfährt von uns dadurch, dass wir wirklich seit 50 Jahren im Markt sind. Also einige der ersten Firmen am Markt waren, die sowas angeboten haben. Wenn man 50 Jahre zurückdenkt, weiß man auch, da war noch nicht so viel elektrisch. Autos konnte man zu der Zeit noch von Hand reparieren. Eine Strumpfhose als Keilriemen, das geht heute nicht mehr. Fahrzeuge sind komplett digitalisiert. Die Wartung von Fahrzeugen ist komplett digitalisiert, wird ausgelesen über Computer. Das heißt, da hat sich extrem was getan in den letzten Jahrzehnten. Und dadurch, dass wir so lange am Markt sind, haben wir natürlich auch die Position. Man kennt uns sehr gut und vor allen Dingen natürlich in den entscheidenden Branchen. Das ist ein Vorteil. Und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Anbieter, sehr viele Verarbeiter auch. Und du hast jetzt Ägypten angesprochen. Das ist interessant, denn gerade Nordafrika ist ein ganz starker Markt.
Also Ägypten und Marokko, ja.
Marokko und Tunesien für die Zulieferung in die Automotive-Industrie.
Und B2B heißt ja irgendwo auch, ich will nicht nur irgendwann mal von meinem Großvater davon gehört haben vor 50 Jahren, sondern möchte auch, dass ich den Eindruck habe, dieses Unternehmen ist agil, ist präsent und so weiter. Was tut ihr, um in irgendeiner Weise eine Präsenz zu zeigen in solchen Ländern wie Marokko, Tunesien, Ägypten?
Genau. Präsenz ist sehr wichtig und du sprichst da was Schönes an, denn der traditionelle Kanal im Maschinenbau sind wirklich noch Live-Messen, Live-Events, entweder externe Messen über Messeanbieter, die es gibt. Die größte und bekannteste ist sicherlich die Produktronika in München oder auch in Shanghai. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele lokale Messen. Und was wir auch noch tun, ist Inhouse-Veranstaltungen aufzuziehen und zu betreuen. Und da haben wir unser eigenes Format, das ist die Wire Pro Expo. Und die haben wir an verschiedenen Standorten. Wir haben welche in der Schweiz, in Marokko, in Tunesien, aber auch in Asien und führen dort an unseren eigenen Standorten Inhouse-Events für die Kunden durch.
Aber nicht in Ägypten.
Dort haben wir einen Distributor, da haben wir keinen eigenen Standort. Aber dort, wo wir vertreten sind, und natürlich ist das Einzugsgebiet dann auch ziemlich groß, also die Leute aus der Branche, die interessieren sich auch und kommen dann.
Und die Kommunikation dann mit euren, ich bleib mal einfach, damit ich mir das vorstellen kann, in Nordafrika, eurer marokkanischen Zielgruppe und so weiter und der tunesischen, die läuft auf welchem Weg? Denn Printmagazine sind ja dort nicht unbedingt so das Mittel der Wahl, vermute ich mal.
Ist ganz unterschiedlich in den Märkten. Der Maschinenbau ist noch ziemlich konservativ. Da gibt es sehr, sehr viele Fachmagazine. Tatsächlich ist es so, dass wir zum Beispiel in den USA im Printbereich noch stark aktiv sind. Also ist noch nicht gestorben für uns. Man merkt aber jetzt auch schon den Shift in die digitalen Medien, ist sicherlich nachwachsenden Altersgruppen geschuldet, die jetzt auch ins Berufsleben einsteigen. Und selbstverständlich machen wir auch sehr viel im Mailing-Bereich, dass wir auch interne Prospects und Kunden anschreiben, einladen zu unseren Inhouse-Events. Und die großen weltweiten Fachmessen, die laden natürlich auch selbst ein über ihre eigenen Systeme. Und da sind wir mit dem Stand vertreten und so kommt man dann mit Interessenten auch in Kontakt.
Wie wichtig ist das Thema Lead-Generierung bei euch noch? Denn ihr seid zwar ein alteingesessenes und bekanntes Unternehmen, aber trotzdem gibt es ja immer wieder junge Menschen, die noch nichts von euch gehört haben. Ihr sagt, das kann ja nicht sein. Und die sagen selbst, Mensch, das kann ja nicht sein, aber wir haben bisher nicht. Wie arbeitet ihr beim Thema Lead-Generierung?
Lead-Generierung ist ein wichtiges Thema. Wir können jetzt nicht sagen, wir haben unsere Bestandskunden und ruhen uns auf denen aus, sondern es verändert sich auch stark in der Branche. Es gibt viele kleine Startups, die auch sehr spezielle Kabelverarbeitung haben. Und um uns hier bekannt zu machen, sind wir natürlich auch online sehr aktiv und arbeiten dort auch mit Ads, natürlich auch über Suchmaschinenoptimierung für unsere Website. Da die ganz klassischen Ansätze im Online-Marketing.
Dafür braucht man Inhalte. Das heißt, ihr arbeitet auch systematisch an der Arbeit von Inhalten. Was sind das für Inhalte? Was sind Lead-Magneten? Was sind Dinge, wo die Leute hängen bleiben und sagen, wow?
Lead-Magneten sind bei uns sehr technisch, kann man so sagen. Unsere Zielgruppe, die wir anvisieren, das sind häufig Personen, die zwar im Einkauf arbeiten, aber ursprünglich ein Ingenieursstudium haben und somit auch einen massiven technischen Hintergrund, heißt, dass unsere Anzeigen, wenn wir jetzt Online-Anzeigen machen, auch sehr spezifisch sind, sehr, sehr technisch. Das ist ganz wichtig, weil wir von vornherein auch in der Lead-Generierung schon aussieben wollen. Also wir machen das bewusst. Wir wollen nicht jedermann anziehen, sondern wir wollen Leute, die sich ganz klar auf bestimmte Themen fokussieren.
Was sind die Needs? Was sind die Probleme dieser Zielgruppe, wo ihr sagt, bingo, das war's genau, denn das ist ja eure Kenntnis. Ihr wisst, was diese Menschen bewegt und wo die sofort sagen, ja, da muss ich hin, das Webinar muss ich besuchen, das Whitepaper brauche ich und dieses Video muss ich mir kurz anschauen. Was sind da so die Probleme, mit denen ihr sie fangen könnt?
Ja, Needs in der Zielgruppe, die wir haben oder im Maschinenbau global gesehen und das ist in vielen Ländern der Fall, ist das Training der Mitarbeiter. Die Leistung, dass der Maschinenbediener in der Lage ist, bei Problemen, bei Fehlproduktionen sofort zu reagieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Need. Es geht also darum, Trainingszeiten auch zu verkürzen. Mitarbeiterfluktuation ist eins, aber natürlich auch schwindende Fachpersonen, die zu haben sind am Markt. Das heißt, die Maschine muss immer einfacher bedienbar sein. Ein großer USP bei uns ist die Maschinensoftware, die wir selbst entwickeln. Die Einfachheit der Bedienung. Also ich sag mal das Beispiel iPhone. Wir sind stark daran, dass die Maschine mit dem Bediener kommuniziert, dass sie Vorschläge macht, dass sie auch eine eigene Fehlererkennung entwickelt, so dass die Fehlproduktionen gegen Null gehen, denn Fehlproduktionen in der Kabelverarbeitung sind sehr teuer in zwei Bereichen. In einem Kabel ist Kupfer und Kupfer ist ein sehr teurer Rohstoff. Und der andere Bereich ist eine Fehlproduktion, die dann nicht erkannt wird, kann sofort Qualitätsprobleme auslösen. Und wenn dann das Flugzeug abstürzt, ist es sehr schwierig.
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit Augmented Reality? Weil das ist ja ein Medium, was ich einsetzen kann, um Dinge zu visualisieren oder an der Maschine noch irgendwas zu zeigen oder solche Dinge.
Genau, solche Dinge machen wir. Wir haben zum Beispiel eine Produktionslinie im Testingbereich. Die erste Maschine produziert die Kabel und dann geht's drum, dass der Maschinenbediener manuell gewisse Kontakte aufstecken muss. Das muss manuell gemacht werden und da gibt's wie eine Videoanleitung, wie ein Tutorial. Das sind die einzelnen Teile drauf und dort wird gezeigt, Schritt für Schritt, wie muss das Kabel zusammengesteckt werden, damit es dann produktionsreif ist.
Gibt es auch Fragen an Ort und Stelle an der Maschine, wo ihr dann Unterstützung anbietet? Entweder durch ein klassisches Callcenter, das sich einschaltet mit einem Zoom-Call, oder dann wirklich durch Augmented Reality, also dass ich zeigen kann auf dem Monitor, der hält sein iPhone da drauf und ich habe Zugriff da drauf und kann ihn mit roten Punkten markieren, an welcher Stelle ich jetzt genau meine. Habt ihr so mit sowas Erfahrung schon?
Wir sind bei dem Thema in der Entwicklung. Womit wir Erfahrung haben, sind Fehlercodes zum einen, die Maschine dann meldet in unseren internen Service Center. Dort kann dann kommuniziert werden und dort werden dann Lösungen vorgeschlagen. Das andere ist aber auch, dass unsere Maschinen von vornherein so eingestellt sind, dass der Maschinenbediener immer weniger Einfluss auf die Produktion hat. Also es geht wirklich in die Richtung, die Digitalisierung so stark voranzubetreiben. Also wir nennen das Smart Factory, dass der Bediener gar keine Fehler mehr machen kann, weil er keinen Zugriff hat. Also wenn eine Ersteinstellung da ist und da haben wir zum Beispiel sogenannte Kabelbibliotheken, da wird die Kabelbearbeitung ausgewählt und die läuft dann ganz von alleine. Der Maschinenbediener hat in der Zeit Freiräume, um zum Beispiel den Nachschub für die Maschine zu organisieren, eine neue Kabelrolle anzuschließen oder die bearbeiteten Kabel abzunehmen. Und selbst hat er einen sehr reduzierten Einfluss auf die Produktion. Das ist wirklich die Richtung, wo es hingeht.
Beim Thema im B2C ist das Thema Service ja wichtig, weil Marketing kriegt aus Service Informationen, wo sind Probleme der Kunden. Wie ist das bei euch? Da ist es natürlich kein Callcenter, was ich anrufe, sondern es ist mein Betreuer oder jemand bei euch, ein Ansprechpartner, Key Account Manager, wer auch immer. Wie habt ihr kriegst du diese Informationen als Marketingabteilung, dass du weißt, wo sind die häufigsten Probleme, was sind die häufigsten Fälle?
Die kriegen wir und zwar haben wir tatsächlich ein Callcenter, wir nennen es nur nicht so, bei uns ist das der Tech Sales und natürlich der Kundenservice, der ist weltweit vertreten bei uns und läuft auch über die Distributoren und diese Service Cases werden bei uns ins CRM-System eingesteuert und so sehen wir auch, welche Service Cases häufen sich und das benutzen wir nicht nur im Marketing, sondern vor allen Dingen auch in R&D für die Entwicklung, für die Produktentwicklung. Unsere
Klar, sollte auch so sein. Also so.
Genau, die müssen natürlich auch wissen, wo hakt's und was kann dann bei der nächsten Maschinengeneration auch verbessert werden.
Hast du schon Erfahrungen gemacht, dass du sagst, aus dieser Kommunikation habe ich irgendeine Idee rausgezogen, die ich dann wiederum benutzen konnte für irgendein Kurzvideo oder irgend sowas?
Selbstverständlich, weil die Pain Points sind natürlich genau das, was wir im Marketing benutzen, um daraus die Kundenansprache zu generieren. Mhm.
Jetzt steht in deinem Namen auch noch Omnichannel und das haben wir nachträglich eingefügt, weil es bei mir noch nicht drin. Omnichannel, was bedeutet das für dich?
Omnichannel heißt, dass wir in den Kanälen, die wir nutzen, eine gleichmäßige und relevante Ansprache machen. Gleichmäßig heißt, der Kunde findet an allen Touchpoints die gleichen Aussagen. Früher hat man Multichannel gemacht oder macht's noch. Da steht auf der Webseite das eine, auf LinkedIn das andere und. Das heißt, der Kunde findet wenig Orientierung. Und Omnichannel geht wirklich darum, konsistente Botschaften zu haben, die zum richtigen Zeitpunkt auszuspielen und auch automatisiert zu bedienen.
So, das ist die eine Richtung. Bleiben wir erstmal bei der anderen. Wir waren gerade vor der Maschine oder ich bin gedanklich vor der Maschine. Dann rufe ich euch an, im Zweifelsfall über mein Handy. Ihr habt meine Handynummer, ihr habt die CRM-Daten, die sind verfügbar. Das heißt, ihr wisst gleich, um was es geht.
So ist es. Wir haben natürlich auch andere, sage ich mal, Eingangswege für Service Cases. Wir haben auch ein Formular auf der Website, noch ganz traditionell, das dann ausgefüllt werden kann. Und dann meldet sich natürlich unser Service ganz aktiv beim Kunden.
Outbound jetzt, du hast jetzt ein gutes Kurzvideo, sagen wir mal, wo du sagst, hey, das ist richtig klasse. Wo spielst du das überall aus? Was sind deine Kanäle der Kommunikation, die du aktiv bespielst?
Wir bespielen zum einen, sage ich natürlich, mit kleineren Videos, Online-Plattformen für Videokanäle, die man kennt. Da mache ich jetzt keine Werbung für die einzelnen Kanäle. Die sind ja
da kommst du nicht drum rum. Also ich möchte schon wissen, auf welchen Kanälen du bist.
Ich sag mal, die klassischen YouTube, Vimeo, dann haben wir die Videos natürlich auch in Social Media. Wir haben sie auf unserer Website. Aber wir bieten auch, und das ist was Besonderes sicherlich in unserer Branche, wir haben zum einen die Schleuniger University und die Comax Academy, die haben sich jetzt zusammengeschlossen zu einer Lernplattform und wir bieten für unsere Kunden auch zertifizierte Fachausbildungen an, bei denen man ein Diplom erwerben kann, zum Beispiel für Servicetechniker, um zu lernen, wie repariere ich meine Maschine selbst, um aber auch qualitätskonform zu arbeiten. Also wir haben hier verschiedene Tutorials, Webinare und Lehrvideos. Über eine Plattform, da kann der Kunde sich einloggen, kann die entweder nur anschauen oder auch eben wirklich branchenanerkannte Diplome erwerben.
Wahnsinn. Und in welchen Sprachen macht ihr das alles?
Wir sind von Haus aus in 11 Sprachen unterwegs und unsere Distributoren, da sind wir insgesamt in 60 Ländern vertreten, die machen teilweise auch noch eigene Videoproduktion.
Gut, aber da habt ihr keine 11, also wenn ihr jetzt Lernmaterial produziert oder die Prüfungsunterlagen für das Diplom, da geht ihr nicht auf 60 Sprachen und wahrscheinlich auch nicht auf 11.
In den meisten Fällen schon auf 11.
Wow.
Das ist so, aber ansonsten haben wir 5 Hauptsprachen und das geht natürlich auf die man am meisten versteht und wo auch die größten Märkte sind, ist natürlich Englisch, Spanisch, Deutsch und Japanisch und Chinesisch.
Gut, aber 11 ist noch ein bisschen hin. Das heißt also Mandarin, also China allein stellt sich diese Frage. Arabisch ist auch nicht ganz ohne. Auch solche Exoten.
Wir haben auch Exoten. Wir haben auch Slowakisch und auch Thailändisch. Also es gibt die Märkte, die das bestimmen, in welchen Sprachen wir unterwegs sind.
Du hast jetzt gesagt, ja, Social Media, da bin ich auch wieder ein klein bisschen neugieriger und möchte wissen von dir, ob du in YouTube und Facebook und Insta auch die Sachen ausspielst, weil du sagst, ja, hat auch eine Privatkomponente und ich kriege eine gute, wenn ich über Custom Audiences arbeite, kriege ich auch ein gutes Customer Match hin. Hast du da Erfahrung mit den B2C-Plattformen in der Nutzung für B2B?
Das ist ein Punkt. Wir spielen von Haus aus in LinkedIn aus, ein Teil noch über Facebook. Lokal ist es so, dass einige Niederlassungen im lokalen Marketing auch Instagram benutzen. Das orientiert sich wirklich am Markt. Wir merken aber, der Maschinenbau ist wirklich, sage ich mal, noch ein bisschen konservativer unterwegs. Und es ist auch so, dass jetzt Formate wie Insta, auf dem sehr stark Bilder spielen, für uns weniger geeignet sind.
Gut, also da wollt ihr seriös bleiben und nicht das Spiel spielen, was es durchaus auch im Maschinenbau gibt, dass die sogar auf TikTok gehen und damit sogar eine enorme Reichweitensteigerung haben. Ihr habt eine Marke, ihr sagt, das passt nicht zur Marke, diese Spielereien, sondern wir wollen mit seriösen Weiterbildungsinformationen zum Teil auch da auftreten.
Das ist das eine, die Seriosität und Professionalität. Das andere ist natürlich auch, welches Thema ist es? Also wenn es darum geht, dass wir Lehrlinge gewinnen und Azubis ansprechen wollen, dann geht auch mal ein TikTok-Video, weil die Zielgruppe ist dann eine andere und dann sind wir mit dem Medium genau richtig. Für unser angestammtes Publikum, da bewegen wir uns auch wirklich in älteren Zielgruppen, also Personen, die da unterwegs sind, da sind wir wirklich ab 35 aufwärts.
Das Thema Marketing Automation können wir in einem Jahr, in einem zweiten Gespräch, weil das ist ein sehr spannendes Gespräch jetzt ansprechen. Wir können aber auch jetzt kurz drüber sprechen, wenn du die Zeit nehmen willst.
Ganz kurz können wir noch machen.
Gut, dann Thema Marketing Automation. Wie weit setzt ihr auf vorbereitete Strecken? Wie weit setzt ihr überhaupt E-Mail ein? Und solche E-Mails, die im richtigen Moment kommen, weil eure Engine erkannt hat, da ist ein Bedarf, da ist ein Need.
Genau, das ist ein Punkt, wo wir gerade dabei sind und darüber geht auch der heutige Vortrag. Wir setzen Marketing Automation sehr gezielt ein. Wir haben uns konzeptionell die ganze Customer Journey erarbeitet mit Interviews, hausintern, Sales und Service, aber auch mit Kunden, um wirklich Erkenntnisse zu gewinnen, wo macht Marketing Automation Sinn, wo aber auch nicht. Denn bei uns ist es so, der Verkauf ist wirklich das Bindeglied zum Kunden. Wir haben sehr komplexe Produkte. Es braucht viel Erklärung. Der Kunde muss verstehen, um was es geht. Was wir auch machen, wegen der hohen Qualitätsansprüche, ein großer Teil von unserem Geschäft ist wirklich Customized Machines. Das heißt, Maschinen werden nur für diesen Kunden gebaut. Das sind dann jahrelange Projekte, bei denen eine Maschine, die, sage ich mal, angedacht ist, für den Kunden weiterentwickelt wird oder auch Erstentwicklungen stattfinden. Und in so einer engen Zusammenarbeit hast du dann eine hohe Kundenbindung. Und es macht keinen Sinn, Key-Account-Kunden, die ganz, ganz eng mit dem Verkauf arbeiten und mit ihrem persönlichen Berater, zu versuchen, über Marketing-Automation zu gewinnen. Das ist wirklich ein reiner Vertriebsbereich. Und da muss man auch für sich erkennen, wo macht Automation Sinn und wo ist wirklich unser Vertrieb drin und ist dort auch sehr, sehr gut und wichtig und richtig.
Simone, meine allerletzte Frage. Gibt es sonst noch irgendetwas, wo du sagst, da haben wir im Marketing schöne Sachen gemacht und das würde ich ganz gerne zum Abschluss auch noch loswerden?
Was wir im Marketing sicher als schöne Sache gemacht haben, ist jetzt vielleicht was Überraschendes. Anders als viele Firmen ist das UX-Design und auch das Design der Softwareoberfläche, die auf der Maschine ist, bei uns im Marketing angesiedelt. Viele Firmen machen das in der Produktion oder im Produktmanagement. Bei uns ist es bewusst im Marketing angesiedelt, denn UX-Design ist einer unserer USPs und es muss mit dem Branding einhergehen, mit CD und CI und ist deswegen bei uns bewusst im Marketing.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Simone, danke, dass du die Zeit genommen hast.
Gerne.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.